haben beim letzten Gottesdienst unsere Serie über die Apostelgeschichte fertig gemacht. Also wir haben nicht die ganze Apostelgeschichte durchgemacht, aber wir haben die ersten 13 Kapitel gemacht und wir haben wirklich so im Gebet das Gefühl gehabt, jetzt sind andere Themen auch dran, aber diese Serie war, ich glaube, für alle eine Bereicherung. Das war wirklich die Monate, wo wir uns damit beschäftigt haben, haben uns auch begeistert, inspiriert. Und es ist immer schön zu sehen, wie der gleiche Gott von damals ist heute bei uns und die gleichen selben Dinge macht und machen will. Und die Predigt von heute hat den Titel Erfüllt sind, die den Herrn in seinem Heiligtum bestaunen. Und das war die Vorbereitung von dieser Predigt war für mich ganz speziell, weil die Themen, die wir heute auspacken werden, sind auch für mich und ich glaube für alle persönlich, aber auch in dieser Phase, wo manchmal geht man durch diese Phasen von wer bin ich wirklich? Was ist meine Berufung? Wo ist Gott in meinem Leben? Was ist meine Identität? Wo ist meine Identität verwurzelt? Und das war für mich ganz besonders. Und ich hoffe, dass ihr heute auch diese Begeisterung, die gleiche Begeisterung bekommen werdet und mein Gottes Herz auch spüren könnt. Ich werde euch auf eine Reise mit mir mitnehmen. Ich werde jetzt nicht mit einer Bibelstelle anfangen, die ich auslegen werde, sondern werde ich euch mit mir auf eine Reise mitnehmen. Also, erfüllt sind die den Herrn in seinem Heiligtum bestaunen. Also es gibt so viel drinnen in diesem Titel über Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit. Also Gottes Heiligkeit und seine Herrlichkeit, die ist seine sichtbare Heiligkeit. Und ich möchte mit dieser Heiligkeit anfangen. Und wir steigen in 2. Mose Kapitel 3 ein. Und ich möchte einfach die Vorgeschichte erzählen und dann werden wir Verse 1 bis 6 lesen. Mose war ein Jude, der im Palast beim Pharao aufgewachsen ist. Und mit 40 hat er einen ägyptischen Soldat, die Israeliten, die waren in der Sklaverei in Ägypten 500 Jahre lang. Und er ist im Palast aufgewachsen, aber mit 40 hat er einen ägyptischen Soldat getötet und er hat lange Geschichte kurz, er hat flüchten müssen, dann war er 40 Jahre in der Wüste, wo er Schafe gehütet hat, er war Hirte, hat mit seinem Schwiegervater gearbeitet, also er war 80 Jahre alt, wie er Gott begegnet ist, oder wie Gott ihm begegnet ist. Und da steigen wir ein. 2. Mose 3, Verse 1 bis 6. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist ja seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus. Mose, Mose, hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Ich werde heute viele Bibelstellen lesen, aber ich möchte ein paar Worte dazu sagen. Mose hütet die Schafe und dann sieht er ein Feuer, einen entflammten Busch, der nicht verbrannt worden ist. Und das war Gottes Gegenwart, seine Herrlichkeit. Und er kann das nicht anschauen, weil er weiß, wow, Gott ist so heilig, Gott ist wie ein Feuer, ich bin nicht würdig. Das war damals, die Leute haben das gut verstanden. Ich kann nicht in Gottes Gegenwart kommen, weil Gott so heilig ist und ich nicht. Und er sieht diese Flamme, er sieht diese Flammen und das war Gottes Gegenwart. Gott schickt Mose nach Ägypten, um sein Volk zu befreien von der Sklaverei. Und er macht das durch Wunder, ein Wunder nach dem anderen. Und die Israeliten wurden befreit. Gott verwendet Mose für diesen Zweck. Und die kommen aus Ägypten und die landen in der Wüste. Und Gott begleitet sie, er versorgt sie, er gibt er versorgt ihnen und er gibt ihnen Essen. Und dann möchte ich im 2. Mose 24 einsteigen und ich möchte zwei Bibelstellen da lesen, Verse 9 bis 10 und dann 15 bis 17. Ausschließend stiegen Mose, Aaron, Nadab, Abihu und der führenden Männer Israels auf den Berg. Dort sahen sie den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen schimmerte wie Saphir, klar wie der Himmel. Vers 15, dann stieg er, Mose, auf den Berg, den daraufhin die Wolke umhüllte. Die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag rief der Herr Mose mitten aus der Wolke zu sich. Die Herrlichkeit des Herrn sah für die Israeliten aus wie ein loderndes Feuer auf dem Berggipfel. Es ist wieder, also wie Saphir, wie eine Wolke, wie eine Flamme, wie ein Feuer. Also Gottes Herrlichkeit war sehr sichtbar. Die haben seine Herrlichkeit gesehen. Und das ist wichtig für uns zu verstehen, was es bedeutet, dass Gott heilig ist, dass seine Herrlichkeit so überwältigend ist. Und das war nicht selbstverständlich, dass sie das gesehen haben. Diese Begegnungen waren nicht selbstverständlich. Und Gott hat sich sichtbar gemacht. Also seine Flammen, sein Feuer, sein Saphir gesehen. Und seine Gegenwart war da. Also, ich lese weiter im 2. Mose 25, Vers 8. Da spricht Gott zu seinem Volk, zu Mose und sagt, die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Also ich habe absichtlich diese Bibelstellen vorher gelesen, um euch zu zeigen, wie Gott sich offenbart hat. Und dann dieses Feuer, diese Flammen. Er sagt, ich will unter euch wohnen. Also das ist gewaltig. Ja? Ich kann Gott nicht anschauen, aber er will bei uns wohnen. Und Gott sagt nicht, ja, ich komme egal wo. Na, er hat eine gewisse Vorstellung, er hat einen gewissen Plan. Er gibt Mose eine Liste, eine lange Liste. Wenn ihr lest, vielleicht fragt ihr euch, wow, warum muss ich das alles lesen? Das ist wirklich kompliziert. Er war so detailliert, er hat gewusst, wie und was und wo. Und die Israeliten haben eine Bundeslade gebaut, wo die 10 Gebote waren und Gott war da. Das war seine Gegenwart in dieser Bundeslade. Und sie haben die Bundeslade herumgetragen in der Wüste, weil Gott bei ihnen war. Das war sehr wichtig. Das war sein Gebot, sein Befehl. Er wollte das. Er wollte unter seinem Volk sein. Und dann haben sie ein Bundeszelt gebaut, wo die Bundeslade war. Und Gott war gegenwärtig unter seinem Volk. Ich möchte vom Psalm 29 lesen, wie David Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit beschreibt. Ihr bitte seid geduldig, das sind viele Bibelstellen, aber ihr werdet dann den Zusammenhang sehen. Psalm 29, David redet: Gebt dem Herrn, ihr Göttersöhne, gebt dem Herrn Herrlichkeit und Kraft. Gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens, betet an den Herrn in heiliger Pracht. Die Stimme des Herrn ist über den Wassern, der Gott der Herrlichkeit donnert, der Herr über großen Wassern. Die Stimme des Herrn ertönt mit Macht, die Stimme des Herrn in Majestät. Die Stimme des Herrn zerbricht Zedern, ja, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Er lässt sie hüpfen wie ein Kalb, den Libanon und Sirion wie einen jungen Büffel. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen. Die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste. Der Herr erschüttert die Wüste Kadesh. Die Stimme des Herrn macht Hirschkühe kreisen und lässt Zicklein vorzeitig gebären. Und in seinem Tempel sagt alles Herrlichkeit. Der Herr thront auf der Wasserflut, der Herr thront als König in Ewigkeit. Der Herr möge Kraft geben seinem Volk, der Herr möge sein Volk segnen mit Frieden. Einfach ein Wahnsinn, ja? Das ist der Herr, das ist unser Gott. Er ist mächtig, seine Stimme ist mächtig, seine Gegenwart ist mächtig, seine Herrlichkeit ist mächtig. Und das erkennt David. Und er beschreibt es in diesem Psalm. Und ich möchte noch einen Vers lesen vom Psalm 63, Vers 3. David sagt: Ich habe dich, Gott, in deinem Heiligtum gesehen und deine Macht und Herrlichkeit bestaunt. Ich wollte einfach dieses Bild von Gottes Herrlichkeit und von seiner Heiligkeit klar machen, wie gewaltig und überwältigend er ist. Und Mose hat das gewusst, David hat das erkannt. Und David wollte einen Tempel für den Herrn bauen, aber er war nicht dran, aber sein Sohn Salomon war dran. Er hat den Tempel gebaut, wo dann die Bundeslade war, wo Gottes Gegenwart auf der Erde war. Und jetzt möchte ich über diesen Tempel reden. Der Tempel. Die Bibelgeschichte geht um die Vereinigung von Himmel und Erde. Beide waren einmal vereint, aber sie wurden durch den Sündenfall getrennt. Und die Bibel sagt, dass Gott sie wieder vereinen will. Im Garten Eden hat Gott mit Menschen zusammengelebt in kompletter Harmonie, ohne Trennung. Menschen haben diese Welt als Gottes Partner gestalten, damit die Welt aufblüht und wunderschön wird. Aber wir Menschen hatten unsere eigenen Vorstellungen. Wir wollten Gott lieber draußen haben und eine Welt ohne ihn erschaffen. Und so haben wir jetzt zwei getrennte Welten. Zwei getrennte Welten haben wir jetzt. In der biblischen Welt erfährt man Gottes Gegenwart, indem man einen Tempel betritt. Hier treffen Himmel auf Erde und Erde aufeinander. Ja, Gott im Tempel, Gott im Himmel ist hier auf Erde im Tempel. Himmel und Erde sind von Natur sehr unterschiedlich. Himmel und Erde sind zwei Dimensionen, die an ein und demselben Ort ineinander greifen können im Tempel. In der Bibel werden zwei Arten von Tempel beschrieben, die Stiftshütte und ein beeindruckendes Gebäude in Jerusalem, der Tempel. Im Alten Testament war der Tempel in Jerusalem Gottes Zuhause, der Ort, der sich mit Gottes himmlischen Zuhause überschnitten hat. Der Tempel war, wo Gott gelebt und über die ganze Schöpfung geherrscht hat. Gott hat die Welt in 6 Tagen erschaffen und am 7. Tag hat er geruht und ist in seine Schöpfung eingetreten. Das Bundeszelt wurde in 6 Tagen gebaut und am 7. Tag geweiht, damit die Priester und später die Könige in Gottes Gegenwart eintreten und herrschen konnten. Und dann wurde der Tempel gebaut. Und ich werde das nicht lesen, aber man kann im 1. Könige Kapitel 6 bis 8 vom Aufbau vom Tempel lesen. Der Tempel in Jerusalem wurde nach dem Vorbild des Gartens aufgebaut. Gott war so detailliert. Er hat wirklich wieder Details gegeben. Ihm war so wichtig, wo er wohnt, wie es ausschaut, weil er wollte auch diesen Garten auf dieser Erde bauen. Der Tempel war voller Bilder von Blumen, von Obstbäumen, von Engelstatuen, geschmückt und mit Gold und Juwelen dekoriert, um einem das Gefühl zu geben, zurück im Garten Eden zu sein, wo alles angefangen hat mit Gott. Das siebenarmige Leuchter symbolisiert den Baum des Lebens. Das ist der Ort, wo Gott mit seinem Volk zusammen ist. Und es ist wichtig, dass wir dieses Bild verstehen. Weil jetzt ist es, ja okay, der Tempel, der nicht mehr da ist. Aber ihr werdet jetzt sehen, wie persönlich das für uns ist. Und deswegen versuche ich, dieses Bild gerade zu malen. In der Mitte des Tempels gab es den Bereich, der das Allerheiligste genannt wurde. Und sobald der Aufbau vom Tempel fertig war, lesen wir im 2. Chronik 7, 1 bis 3, als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte die Brandopfer so wie alle anderen Opfer und die herrliche Gegenwart des Herrn erfüllte den Tempel. Die Priester konnten das Haus des Herrn nicht betreten, weil die herrliche Gegenwart des Herrn darin war. Als die Israeliten sahen, wie das Feuer vom Himmel fiel und die herrliche Gegenwart des Herrn den Tempel erfüllte, warfen sie sich zu Boden und beteten den Herrn an und lobten ihn. Seine Güte ist so groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. Wow, also ich versuche mir das vorzustellen, wenn ich dort gewesen wäre. Wow. Und man auch versteht diese Ehrfurcht, Gottes Ehrfurcht, gell? Wow, das ist dieser Wow-Effekt. Aber mit dem Tempel kommt auch ein Problem. Gottes Bereich ist gefüllt von seiner Gegenwart. Güte, Recht, Schönheit. Aber der menschliche Bereich ist voll von Sünden, Unrecht und allen hässlichen Folgen. Wie können sich diese Bereiche aber überschneiden, wenn sie wegen ihrer Unterschieden so im Konflikt stehen? Die Lösung damals war durch Tieropfer. Wenn das Tier stirbt, ist es so, als würde es die Sünde aufsaugen und einen sauberen Bereich hinterlassen. Dort hatten die Leute die Freiheit, in den Tempel zu gehen, um in Gottes Gegenwart zu sein. Deswegen war das Tieropfer extrem wichtig. In vielen Religionen in der Antike Und sogar heutzutage haben sich die Könige selbst als Ebenbild Gottes bezeichnet. Das sollte ihnen Autorität geben, um allen zu sagen, was sie tun oder herstellen sollen. Sie haben definiert, was gut und böse war. Diese Könige errichteten häufig Standbilder von sich. Das hebräische Wort dafür ist Zelem und das bedeutet Ebenbild oder Abbild. Die Israeliten sahen ihre Könige allerdings nicht als Götter und sie sollten noch nicht einmal ein Abbild von ihrem Gott machen und das war für die damalige Zeit und Kultur wirklich einzigartig. Menschen sollten sich kein Abbild von Gott machen. Abbild von Gott machen, weil Gott selbst schon Ebenbilder von sich gemacht hat. Und das sind wir. Er hat Menschen in seinem Ebenbild erschaffen. Und das gibt Menschen die Autorität in seinem Namen zu herrschen. Das war seine Absicht, dass Menschen sein Ebenbild auf dieser Erde in seinem Namen herrschen. Die Priester damals waren wie Adam und Eva. Ihre Rolle war es, zu arbeiten und zu erhalten. Adam und Eva und die Könige von Israel wollten aber nach ihren eigenen Bedingungen herrschen. Adam und Eva mussten den Garten Eden verlassen und die Juden in Jerusalem haben den Tempel verloren. Er wurde zerstört. Als die Israeliten nach dem Exil zurückkehrten, bauten sie den Tempel wieder auf, aber er wurde auch zerstört. Das ist die Geschichte vom Tempel. Ja? Also zweimal wurde er gebaut, zweimal wurde zerstört und das Ziel, der Zweck vom Tempel war, dass Gottes Gegenwart hier auf der Erde war, dass Leute in seine Gegenwart reinkommen konnten, dass Gott nahe war, er wollte bei seinem Volk sein. Okay, lange Geschichte. Ich habe viele Beschreibungen erzählt, ich habe viele Bibelstellen gelesen. Und ich möchte jetzt einen großen, riesengroßen Sprung machen. Und ich möchte zwei Bibelstellen im Neuen Testament lesen. Ein Vers vom 1. Korintherbrief und ein Vers vom 2. Korintherbrief im Neuen Testament. Die zwei Briefe hat Apostel Paulus geschrieben an die Gemeinde in Korinth, die hauptsächlich aus Nichtjuden bestanden hat. Also wir haben Mose, wir haben Jerusalem, wir haben den Tempel, die Juden, die Israeliten. Und dann haben wir diesen Sprung, keine Juden ist das Publikum. Ja? 1. Korintherbrief, 6, Vers 19. Paulus redet mit der Gemeinde. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde. Der zweite Vers, 2. Korintherbrief, 6, Vers 16. Paulus redet mit der gleichen Gemeinde. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Was? Was? Die sind keine Juden und es gibt keinen Tempel. Was? Ja, wir haben eine ganz wichtige Geschichte übersprungen, die zwei Bilder verbindet. Ich als Tempel und mit dem Tempel in Jerusalem. Und diese Verbindung heißt Jesus. Jesus, der Tempel, der Priester, das Opfer. Im Neuen Testament begegnet man Jesus. Im Johannesevangelium liest man, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist, um unter uns zu wohnen. Ich möchte vom Johannesevangelium im Neuen Testament Kapitel 1 lesen. Zwei Abschnitte, 1 bis 5, 9 bis 14. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen. Was ist? Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Vers 9. Der das wahre Licht ist, das alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Ich finde es so schön, wenn man das Alte Testament durch die Brille vom Neuen Testament liest. Dann sieht man Jesus überall. Und dieser Jesus will unter seinem Volk wohnen. Wie Gott mit Mose geredet hat, hat er gesagt, ich will unter meinem Volk wohnen. Und dieses Wort will unter seinem Volk wohnen. Das Wort wohnen ist hier sehr auffällig. Wörtlich bedeutet es, dass er seine Stiftshütte bei uns aufstellt. Jesus selbst ist ein Tempel. Er ist der Ort, wo sich Himmel und Erde überschneiden. Interessanterweise bleibt Jesus nicht an einem sicheren und sauberen Ort. Er zieht durch die Gegend und verbringt Zeit mit Sündern, heilt Menschen von Krankheiten und vergibt ihnen ihre Sünden. Wo immer Jesus war, hat er kleine Himmelsbereiche geschaffen, wo Menschen in Gottes Gegenwart sein konnten und das mitten in einer Welt voller Sünde und Tod. Jesus hat erzählt, dass das Reich des Himmels nahe ist und er sagte seinen Jüngern, sie sollen regelmäßig beten, dass Gottes Reich kommen und sein Wille geschehen soll, wie im Himmel, so auf Erden. Und das beten wir, wenn wir Vater unser beten. Jesus sagte, dass durch ihn Gottes Gegenwart und Herrschaft auf neue Weise in unsere Welt kommen werden. Er stellte sich selbst als eine neue Art Priester vor, aber er hat nicht im Tempel gearbeitet. Jesus sagte, dass Gottes Gegenwart und seine Herrschaft die Welt durch sein eigenes Leben, seinen Tod und seine Auferstehung erfüllte. Jesus war der wahre Tempel. Nach seiner Auferstehung sagte er, dass Gottes Gegenwart kommt als der Heilige Geist, um inmitten seiner Nachfolger zu sein, damit seine Nachfolger zu Mini-Tempel werden, erfüllt vom Heiligen Geist, erfüllt von Gottes Gegenwart. Mini-Tempel. In Kolosser, im Kolosser 2, 9 bis 10 steht, denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Eine Gemeinschaft von Menschen, in denen Gott wohnt und herrscht, das ist die Vision von Kirche, die in der Bibel beschrieben wird. Kein Gebäude, sondern Menschen. Das ist unsere Rolle. Wir sind diese Mini-Tempel. Eine wichtige Frage: Wie kann ich der Tempel vom Heiligen Geist und vom Heiligen Gott sein? Jesus war perfekt, ich nicht. Johannes der Täufer sagte über Jesus in Johannes 1, Vers 29, seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus wurde also nicht nur als der Tempel vorgestellt, sondern genauso auch als das Opfer im Tempel. Das Kreuz ist also der Ort, an dem Jesus die Sünde aufsaugt, um einen Ort zu schaffen, der nicht wie bei den Tieropfern nämlich begrenzt ist. Das Opfer von Jesus hat die Kraft, sich immer weiter auszubreiten, um Himmel und Erde immer mehr zu vereinen. Himmel und Erde werden denn durch Jesus vereint und greifen komplett ineinander, wenn Jesus wiederkommt. Im Alten Testament hat der Prophet Hesekiel eine Vision, in der er vor dem Tempel steht und sieht, wie Wasser aus dem Tempel herauskommt, tropft, und das Wasser wird zu einem Strom und zu einem tiefen Fluss heranwächst und durch die Wüste fließt. Er hinterlässt eine Spur von grünen Bäumen und fließt ins Tote Meer, und alles wird frisch und lebendig. Gottes Heiligkeit kommt aus dem Tempel und macht alles rein und bringt alles zum Leben. Jesus hat diese Vision erfüllt, allerdings auf eine überraschende Art und Weise. Jesus berührte Menschen, die unrein waren, Menschen mit kranker Haut, eine Frau mit chronischen Blutungen und sogar tote Menschen hat er berührt. Die Reinheit von Jesus wurde auf diese Menschen übertragen und ihre Körper wurden geheilt. Deshalb sagt Jesus über seine Nachfolger in Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Es ist sehr wichtig zu verstehen, was es heißt, Nachfolger Jesu zu sein. Diese Beschreibungen vom Alten Testament und die Beschreibungen von Jesus, und dann sagt Jesus, das gilt für uns. Also das ist unser Teil in der Geschichte, wo wir uns gerade befinden. In Matthäus 5 sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Schöne Wörter, schöne Worte. Was bedeutet das? Okay, also wenn ihr durch die Predigt bis jetzt wach geblieben seid, dann ist die Frage, was bedeutet das? Schöne Worte, okay, Gott ist herrlich, Jesus ist die Erfüllung. Er sagt schöne Dinge über uns. Wie kann ich das praktisch umsetzen? Wenn du der Tempel bist, wenn du Gottes Herrlichkeit in dir hast, wenn Gottes Gegenwart in dir ist, dann hast du eine enorme Verantwortung der Welt gegenüber. Du lebst nicht nur für dich. Jesus ist für dich gestorben. Du glaubst an ihn, er hat dich befreit. Und jetzt hast du einen Auftrag. Egal, wie es mir geht, egal wie es mir geht, und ich weiß, jeder hat seine Probleme, bin ich der Tempel von Gott, vom heiligen Gott. Wenn ich Probleme habe, heißt das nicht, dass Gott nicht in mir ist. Und das heißt nicht, dass ich kein Tempel mehr bin. Und es heißt nicht, dass ich kein Segen sein kann. Trotz meinen Problemen muss ich ein Segen sein. Jesus wurde gekreuzigt und auf seinem Kreuz war er ein Segen für die ganze Welt. In seinem Leid hat er uns gerettet. Er versteht unseren Schmerz. Er versteht uns. Er ist bei uns. Er begleitet uns. Er wurde selbst Mensch. Also mein Herz wirklich bricht, wenn ich Christen sehe, die nur mit sich beschäftigt sind. Weil das ist nicht unser Auftrag. Das ist nicht unsere Berufung. Jesus ist nicht deswegen gestorben. Er ist gestorben, damit Wasser, also ein lebendiges Wasser, Ströme des lebendigen Wassers aus uns fließen. Wo sind unsere Ströme? Wo ist der Segen? Ich muss euch, also das habe ich nicht wirklich so geplant, aber ich möchte das mit euch teilen, weil wir sind eine Familie. Die mich nicht kennen, ich bin aus Israel, ich bin Palästinenserin aus Israel. Und das ist sehr, sehr kompliziert und jetzt kriegen viele das mit in den Nachrichten auch, wie kompliziert es dort ist. Und das ist für mich immer ein Kampf, diese Probleme ans Kreuz zu bringen. Weil ich habe die normalen Probleme, die alle haben vom Leben, ja? Von schwierigen Leuten in meinem Leben oder Probleme von meiner Kindheit oder meine Eltern waren nicht perfekt und. Ich habe das alles. Aber ich bin auch in einer sehr schwierigen Situation aufgewachsen, wo ich Palästinenserin in Israel war. Und das alleine, die Beschreibung von meiner Identität, von meiner irdischen Identität, ist kompliziert genug. Und das ist die Reise, die ich jeden Tag machen muss, meine Probleme ans Kreuz zu bringen. Ich habe sehr lange Zeit damit gekämpft. Wer bin ich? Bin ich wertvoll? Bin ich wert? Weil die Botschaften, womit ich aufgewachsen bin, waren das Gegenteil von wertvoll. Und durch Jesus, nur durch Jesus, habe ich mich endlich angenommen gefühlt, wertvoll gefühlt, dass mein Leben eine Wichtigkeit trägt. Und mein Leben ist dazu da, um Jesus zu verherrlichen in meinem Alltag, egal was meine Probleme sind, egal was mir die Welt sagt. Ich weiß, was Jesus über mich sagt. Er sagt, ich bin sein Tempel. Und das heißt, ich bin ein Segen. Egal, was mir die Welt vermittelt, egal, was dir die Welt vermittelt, egal, was du für Lügen im Kopf hast, du bist ein Segen, wenn du an Jesus glaubst. Und du bist ein Segen für die ganze Welt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ich kann nicht mich nur mit meinen Problemen beschäftigen. Das ist das Gegenteil von meinem Auftrag. Mein Auftrag ist, Jesus heilt mich. Ich kann alles an Kreuz bringen. Er gibt mir die Kraft für die Welt. Und bitte, 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 vergiss das nicht. Weil wenn ich das vergesse, dann bin ich kein Segen mehr. Jesus hat nicht vergessen, für uns am Kreuz zu sterben. Und deswegen haben wir ein ewiges Leben. Meine Probleme kann ich immer ans Kreuz bringen. Aber die Leute, die Jesus nicht kennen, können ihre Probleme nicht ans Kreuz bringen, weil sie Jesus nicht kennen. Mein Auftrag ist, Jesus zu ihnen zu bringen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Auftrag. Und ich brenne dafür. Ich brenne dafür. Und es macht mich so, so traurig, wenn Leute sich auf andere Dinge, die nicht wichtig sind, konzentrieren und Jesus vergessen. Jesus ist zentral. Meine Augen sind auf ihn gerichtet, weil seine Augen waren zuerst auf mich gerichtet. Er hat mich geliebt und ich darf lieben. Und das ist wirklich mein Herz für unsere Kirche und mein Herz für Linz, mein Herz für Israel, für die Palästinenser, für die ganze Welt. Jesus, das ist mein Herz, Jesus. Die letzten Seiten in der Bibel, in Offenbarung, enden mit einer endgültigen Vision von Gottes Herrlichkeit. In dieser Vision von Johannes sehen wir unsere Welt, die komplett neu gemacht wurde. Die ganze Erde ist zu Gottes Tempel geworden und Hesekiels Fluss ist dort. Er fließt von Gottes Gegenwart und bewässert die ganze Schöpfung. Er wäscht alle Unreinheiten und bringt alles zurück zum Leben. Und Offenbarung 21, 3 bis 4 lesen wir, ich, Johannes, der die Vision empfangen hat, ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen und das ist unsere Zukunft. Und die Ewigkeit beginnt jetzt. Die Ewigkeit mit Jesus beginnt jetzt. Du glaubst an Jesus, das ist unser Auftrag. Die Ewigkeit mit ihm beginnt jetzt, weil unser Leben mit ihm beginnt jetzt und es wird eines Tages perfekt sein. Wir sind erfüllt, weil wir den Herrn in seinem Heiligtum bestaunen. Und wir sind die Hoffnung der Welt, weil Jesus in uns ist. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Ich möchte mit uns beten und ich möchte euch ermutigen und einladen, einfach in Gottes Gegenwart zu sein. Hände, wenn du willst, ausstrecken und einfach empfangen. Versuch auf den Heiligen Geist zu hören. Heiliger Geist, wir laden dich ein, gegenwärtig jetzt unter uns zu sein.